Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 79. Heute geht es um Präsenz und ich habe Andrea da, freue mich sehr. Los geht's. Und ihr seid dabei in der Folge Nummer 79 und ich freue mich ganz doll, Andrea mit dabei zu haben, denn Andrea ist für mich auch jemand, den ich ganz neu kennengelernt habe in meinem Leben, aber Andrea hat eine spannende Sache in der letzten Zeit gemacht und darüber will ich euch erzählen, aber ich stelle euch Andrea erst vor. Andrea ist Rechtsanwältin und Mediatorin und Facilitatorin. Andrea, dir ist integratives Arbeiten, Wertschätzung und Einfachheit besonders wichtig. Du bist GoodNotes-Enthusiastin. Du liebst Ideen entwickeln, Verbindungen zu entdecken und Strukturen zu bauen. Du warst in der Top 20 von Germany's Next Speaker Star. Und ich habe dich kennengelernt als jemand, der es schafft. Und dieser Ruf eilt dir voraus, dass du Menschen liebevoll konfrontieren kannst oder auch besonders gut in facilitativen Umständen intervenieren kannst. Und dann hast du irgendwo geschrieben, und das fand ich total sympathisch, du bist theoretisch ziemlich sportlich. Herzlich willkommen, Andrea.
Herzlichen Dank. Na, das läuft ja schon mal gut hier für mich.
Wieso bist du theoretisch ziemlich sportlich? Das kannst du mir noch mal erklären.
Also es ist ja jetzt ein Podcast zum Hören und keiner zum Sehen. Ich zeichne mich äußerlich nicht durch große Sportlichkeit aus. Und ich finde aber, dass wir mit solchen Dingen auch einfach liebevoll umgehen können. Und zwar sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und ich bin ja jetzt häufig auch in knirschigen Situationen unterwegs und da ist es dann, werde ich ganz oft auch angesprochen darauf, dass ich das eben auch so in so einer Offenheit dann nach draußen gebe. Ja. Und ich bin aber auch wirklich, also ich kann Abseitsregel, weißt du, ich kann dank auch eines lieben gemeinsamen Freundes und Kollegen, kann ich auch in der Fußball-Bundesliga ab und zu mitreden. Also wenn so Großereignisse kommen, merkst du mir nicht an, dass ich nicht ständig gucke oder informiert bin. Ne? Also da kann ich schon erwachsen mitreden. Genau.
Ja, cool. Also ich fand das großartig.
Ich mache sogar auch Sport, also das möchte ich jetzt auch sagen.
So nämlich. Sehr schön. Also ich fand das sehr, sehr gut. Ich habe gedacht, ich werde mir das mal vielleicht so als kleinen Einsteiger abgucken, dass ich den Leuten das mal so hinhalte und mal gucken, was dieser Satz mit Menschen macht. Hat doch ein bisschen was mit Präsenz zeigen zu tun. Insofern steigen wir gleich ins Thema ein. Aber meine erste Frage an alle Gästinnen und Gäste ist immer, einen Moment mit Sommer, was ist das für dich?
Sommer ist für mich vor allen Dingen so eine, also es ist Licht kommt da direkt. Mhm. Ne? Mal abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich geframed bin wegen dir. Also ich bleibe jetzt wirklich mal bei der Jahreszeit.
Ja.
Und ich habe direkt so eine Brise. Also ich habe wirklich direkt ein körperliches Gefühl. Ne? So dieses, es hat eine Leichtigkeit, es hat was mit viel draußen sein zu tun und tatsächlich auch noch mal einem anderen Lebensgefühl, also als es jetzt eben an einem dunklen, regnerischen, kalten Wintermorgen ist. Also für mich hat das direkt so ein Lebensgefühl, kommt da auch mit.
Ja, fühlst du das auch, wenn das dann so heller wird und so, dass sich die Stimmung erhält? Ist das so? Bist du so fühlig sozusagen?
Absolut, absolut. Also ich bin auch produktiver im Sommer. Ne? Also ich versuche inzwischen auch einmal im Winter tatsächlich auch noch mal ins Licht zu kommen. Einfach, weil ich merke, dass das mit mir auch was körperlich macht. Absolut.
Ja. Schön. Ich habe diese Folge Präsenz genannt. Und das hat einen Hintergrund, den ich entdeckt habe. Ich habe das gerade schon angedeutet in deiner Geschichte. Und zwar ist die Ahnung oder meine Fantasie dahinter, dass du beim Facilitaten, was du viel machst oder worüber ich dich auch kennengelernt habe, viel mit deiner Präsenz arbeitest. Das weiß ich gar nicht so genau, deswegen sage ich, es ist eine Ahnung. Das möchte ich gerne heute mit dir rausfinden. Außerdem fand ich das spannend, bei Social Media zu verfolgen, wie du bei Germany's Next Speaker Star, das kannst du gleich auch nochmal erklären, was das ist, wahrgenommen wurdest von mir und auch Ja, in dem Ganzen habe ich mich gefragt, was hat das, wie hat dich das wohl beschäftigt, so als Person? Warum hast du dich da beworben? Und dann warst du super leidenschaftlich in dem, so habe ich das wahrgenommen. Und unser gemeinsamer Freund Christian, den ihr in der Folge vorher auch nochmal hören könnt, der hat dann auch immer erzählt, dass er so ein großer Fan davon ist, wie du in Trainings Präsenz zeigst. Und ich würde gerne mit dir heute drauf schauen, was das für eine Bedeutung hat, dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne und das Selbstreflektieren über die eigene Präsenz als Trainer und vielleicht auch als Teilnehmender eines Trainings, wenn man dann in seinen Beruf geht oder in seine anderen Beziehungen, was das bedeutet. Das ist so mein Ziel für heute. Und ich glaube, du kannst uns viel darüber erzählen. Aber starte doch mal ganz kurz, weil ich habe jetzt schon viel erzählt über deine Berufe. Was ist dein berufliches Leben? Was hast du gelernt? Warum? Und was machst du jetzt?
Das ist tatsächlich immer mit einer der anspruchsvollsten Fragestellungen, weil ich habe darauf eine ganz kurze Antwort. Ne? Da sage ich immer, ich bin Beraterin, so. Mhm. Mhm. Und ich habe darauf eine ausführlichere Antwort, die lautet, dass ich von Haus aus Juristin bin und auch 10 Jahre im Konzern war und da zuerst im Bereich HR gearbeitet habe und dann im Bereich Recht verantwortet habe. Also immer an Stellen gearbeitet habe, wo sich Menschen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr verstanden haben, wo es auch Interessen gegenseitig gab, ne? Arbeitgeber, Betriebsrat, also wo man auch ein Stück weit in Spannung sein wollte, einfach auch um seine Rolle gut zu erledigen. Und de facto habe ich immer schon mit Menschen an für sie stimmigen Lösungen gearbeitet. Also das hat sich nie geändert. Das mache ich auch heute noch. Heute mache ich das nur mit einem anderen Handwerkszeug. Hm? Ja. Ich bin damals, weil ich für mein Leben gerne immer schon verhandelt habe und das auch viel beruflich gemacht habe, bin ich zur Mediation gekommen, um das einfach auch noch kommunikativ zu verstärken, dabei auch noch ganz viel Handwerk zu lernen und auch so eine Haltung, wo ich gedacht habe, hui, hier bin ich aber zu Hause. Ne? Also da war vieles dabei, was ich vorher, glaube ich, schon so aus so einer Natürlichkeit heraus gemacht habe, aber nie so dir benennen hätte können. Dann bin ich zur Visualisierung gekommen und über die Visualisierung dann zur Facilitation. Und Facilitation ist ja für mich so ein Erleichtern, Ermöglichen, auch in, ich denke mir immer, wenn es besonders hart wird, dürfen wir langsamer werden, dürfen wir weicher werden und nicht noch mehr durchziehen. Wir dürfen schon realistisch sein, das ist kein Widerspruch, ne, in großer Klarheit. Und dann braucht es eben mehr, auch im Miteinander, auch auf einer Beziehungsebene als Themen durchzuziehen. Und das nicht, weil ich mit Wattebäuschen schmeiße, sondern weil es einfach in unserer Natur liegt. Ne? Wir Menschen sind Beziehungswesen und wenn wir in unserer Emotionalität und Aufgereibtheit sind, dann sind wir nicht in bester Arbeitsfähigkeit. Also für mich ist diese Arbeitseffizienz, dafür ist eine Grundlage, dass wir eben in der guten Präsenz, in einem großen, guten Beziehung mit uns selbst sind und auch mit den anderen Menschen, die wir im Raum haben. Müssen wir sie alle lieb haben, aber es braucht eine gewisse Fähigkeit nachzuvollziehen, was andere eben mit einem Blickwinkeln in den Raum bringen. Und das kann ich nun mal besser, wenn ich innerlich aufgeräumt bin, weil sonst bin ich ja ständig in meinem Anschlag und Emotionen und wir kennen das alle, Flucht oder Gegenangriff oder Todstellen, ne? Das sind ja so unsere bewährten Strategien in emotionaler Notsituation und die ist ja rein subjektiv, die ist ja für einige schon auch in Situationen vorhanden, wo andere das noch nicht sehen.
Ja.
Und so mache ich eigentlich immer noch dasselbe, halt nur anders. So, das ist so der Werdegang. Und je mehr ich mich auch mit Haltung und dieser Beziehungsebene auseinandergesetzt habe, je mehr habe ich gemerkt, ach, guck mal, ich bin ja selbst mein wichtigstes Tool. Also wenn ich nicht in Ruhe und Aufgeräumtheit und auch in der Klarheit reinkomme, sondern dann eben auch noch Stimmung mit aufnehme oder es versuche, anderen Menschen recht zu machen, die gerade in ihren Prozessen sind, dann bin ich halt einfach nicht hilfreich in dem, was ich tue. Punkt. Und insofern braucht es da auch was bei dir selbst. Also in so einem gesunden Egoismus.
Was hast du denn... Also du hast es irgendwann rausgefunden, Präsenz ist wichtig. Also was hast du dann getan damit? Hast du dich weitergebildet, selbst geschult, reflektiert, alles?
Ich weiß es gar nicht. Also das Spannende ist ja, dass heute so, ne, also wenn du rückwärts guckst, macht ja alles auf einmal Sinn. Ne? Mhm. Und wenn es vorwärts, gibt es ja immer dieses Vorwärtsgehen, rückwärts erklärt es sich oder so. Mhm. Und das... ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eine Präsenz habe, so. Und das mir auch einzugestehen, so im Sinne von, dass Menschen eben gesagt haben, danke für deine Klarheit, danke für deine Ruhe, danke für deine achtsame Sprache, danke für dein Dasein, danke, dass wir mit dir einfach nur traurig sein konnten, das war wichtig für uns heute. Auch oft in den Momenten, wo ich dachte, ich habe ja gar nichts gemacht, Leute, ich war ja nur da.
Ja, genau.
So, und wo ich auch in meinem früheren Selbstverständnis gedacht habe, dass das ist doch nichts, was ich dann leiste. Ich komme schon aus so einem auch Leistungsverständnis, ich muss ordentlich und fleißig arbeiten und auch viel Mehrwert bringen und so. Und zu realisieren, dass es manchmal tatsächlich genügt, einfach nur in einer relativ liebevollen Art und Weise, klar, nochmal zusammenzufassen, was gerade los ist und das möglich zu machen. Ne? Das sind ganz besondere Momente. Und dann habe ich so gemerkt, ach guck, das ist ja wertvoll für die Gruppe, was bei mir häufig aus so einer Natürlichkeit rauskam. Und dann kann ich es heute, glaube ich, sehr viel bewusster nutzen. Also ich traue mir da mehr oder weiß einfach oder habe ein bisschen gelernt. Und das ist wahrscheinlich das, was ich über die Zeit gelernt habe, dass das eben wertvoll ist. Und dass das nicht nur hilfreich ist, sondern notwendig ist.
Warum ist das denn notwendig? Also ich stelle mir jetzt jemanden vor, der gelernt hat, juristisch eine Person oder eine Organisation zu verteidigen. Das ist ja eine Funktion von einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt. Dafür braucht es eine Präsenz, eine Stärke, so stelle ich mir vor. Das bewertet jeder unterschiedlich. Häufig ist aber das Stereotyp, man muss die andere Person platt machen, da muss man die Leute überrollen, Hauptsache gewinnen sozusagen. Wie hast du das gelernt, wahrgenommen, für dich, ich sag jetzt mal, entdeckt?
Also ich habe tatsächlich im Juristischen, also ich hatte insofern Glück, dass ich ja im Unternehmen juristisch zivilisiert worden bin. Ne? Und mein Vorstand hat immer gesagt, legal doesn't determine the business. Wir sind hier, um Lösungen zu finden. Also das war schon auch eine Grundsituation, dass wir halt innerhalb des juristisch erlaubten Rahmens eben mit denen, die das Geld tatsächlich verdient haben, ne? Also auch in dieser demütigen Verfasstheit, Leute, ich koste ja hier nur Geld, ich bringe ja hier keinen Profit rein. Ne? Also bin ich dafür da, euch auch zu unterstützen und euch Möglichkeiten aufzuzeigen. Also da hatte ich eine schöne also für mich hilfreiche im Sinne von Wertekodex auch Ausgangssituation. Und in aller Gleichzeitigkeit habe ich in meinem juristischen Dasein immer gelernt, ich höre zu, um direkt mein Gegenargument auch sehr klar und sehr scharf vorzustellen. Also das kann ich gut. Also mir sagt jemand was und dann habe ich in 3 Sekunden eine Meinung dazu und sage, also versuche das auch direkt zu entkräften. Und das ist auch tatsächlich, denke ich, nach wie vor auch eine Aufgabe in so einem Diskussionskontext. So. Ja. Und dann habe ich, und das war wahrscheinlich wirklich dann im Hinblick auf, wo habe ich das gemerkt, dass es sich da auch was, dass sich da auch was geändert hat im Rahmen der Mediationsausbildung. Tatsächlich das erste Mal, ne, also als Juristin, wir studieren ja nun auch ordentlich, ne, das erste Mal gelernt, dass auch so zuzuhören, um zu verstehen, allein ein Wert ist. Also eben nicht, um direkt mein Gegenargument vorzubereiten. Also da finde ich sprachlich auch, funktionieren wir super in Deutschland, weil das ist ja direkt ein Gegenargument vorzubereiten, sondern erstmal auch zuzuhören und eine andere Gesprächsdynamik reinzubringen, die tatsächlich auch mehr für Präsenz sorgt, nämlich dass wir achtsam im Miteinander sprechen sind, im Dialog, im Austausch. Und dass ich dann in auch einem handwerklichen erstmal, also dass diese die Gesprächsdynamik wäre dann Verstehen vor Verstanden werden. Also erstmal sicherstelle, gibt es den schönen Begriff der Verständnisquittung, habe ich dich da richtig verstanden und dann lege ich meins dazu. In aller Gleichzeitigkeit, nicht im, also natürlich sind wir dann immer noch im Gegenüber und es ist nicht so ein, ich mach dich kaputt, so ich zerstückel dich, sondern es ist in der Haltung, ach guck, nachvollziehbar, also ich muss erstmal verstehen, was mein Gegenüber sagt, vielleicht kann ich es aus seiner Perspektive, aus ihrer Perspektive dann sogar Verständnis dafür haben, das heißt ja noch lange nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Und das auch kommunikativ in so einer Haltung, aber auch in einem Handwerk zu lernen, zu sehen, was macht es denn auch mit Menschen, wenn sie sich wirklich gesehen, verstanden fühlen? Das bringt eine ganz andere Dynamik in jedes Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, das weißt du, weil du das auch immer sehr, sehr, also aus meiner Sicht sehr angenehm tust.
Ja.
Und dieses, und das kann ich schon sehr viel nutzen, und das hat einen großen Unterschied damals gemacht. Auch in diesem, und vielleicht hat das auch was mit Präsenz zu tun, es darf in Gleichzeitigkeit sein. Also nur weil ich dir zu 100% auch von der Haltung her gönne, dass du dich mit deinem durchsetzt, heißt es nicht, dass ich nicht auch mir zu 100% gönne, dass ich mich mit meinem durchsetze. Und das braucht aber ein anderes Verhalten und auch ein mehr auf die dahinterliegenden Qualitäten, Interessen, Bedürfnisse, jetzt immer mitten in der Mediation gucken, damit wir überhaupt auch gemeinsame Einigungslösungsbereiche finden. Aber um das jetzt gar nicht so sehr in dieses Kooperative zu bringen, ich glaube einfach, dass das, was geändert hat, dass ich nicht mehr in diesem Kontra, naja, das, was du jetzt sagst, das kann ich dir aber direkt kaputt machen, sondern dann so, guck, ja, das ist nachvollziehbar, wenn sie das so sagen. Und ihnen ist ja dann auch wichtig, dass wir das und das und das machen. Und in aller Gleichzeitigkeit ist für uns, also jetzt im Verhandelnden oder auch in meinem Persönlichen, wichtig, dass eben was ganz anderes zusätzlich erreicht wird. Das war schon wertvoll. Also es war schon auch ein Game Changer. Und das war auch so krass, dass ich das erst nach Studium und echt auch einigen Jahren Berufserfahrung gelernt habe.
Ach, absolut. Also ich erlebe das ja auch in Trainings, dass es viele Leute gibt, die das nach Jahren im eigenen Beruf als Wert entdecken und sich wundern, warum sie das vorher noch nie so gesehen haben. Ich glaube auch, dass das was ist, was je nach Branche auch nicht in der DNA vorhanden ist, so würde ich das mal sagen. Gab es einen Moment oder irgendwie so einen Meilenstein, der das dir so, oder wo du sagen würdest, daran hat sich das entzündet, dass du in dieses andere Mindset reingegangen bist, von ich will erstmal verstehen, bevor ich verstanden werden will?
Das ehrt mich jetzt vielleicht nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob es ein Moment ist. Und ich habe es ist so unglaublich wirksam. Ja. Also ich weiß, dass ich, wie gesagt, aus so einer Natur heraus viel auch, glaube ich, vorher schon getan habe, weil ich ein sehr harmonieorientiertes Menschenwesen bin. Ich mag gerne mit anderen, ich mag Menschen, hilft ja nichts. Ich mag die. Und mag auch neue Leute kennenlernen. Und dann bin ich ja auch, habe auch so People-Pleasing-Anteile, ne, wo ich immer denke, das ist doch großartig, dass ich die habe, weil dann kann ich ja direkt auch achtsam gegenüber anderen sein. Ne? Ich kann auch nicht in den Raum gehe, kann ich dir sagen, oh, hier stimmt aber was nicht oder so. Ne? Ich kann dir nicht genau sagen, was, aber irgendwas ist drin. Also all das habe ich ja mitgebracht. Und dann ist aber aus diesem Ganzen, also wenn ich sehr gefühlig durch die Welt gehe, auch in der Harmonieorientierung bin, einfach auch gerne in Beziehungen guter bin, dann ist da natürlich auch immer so ein Preisschild dran, dass man sich manchmal so zurückzieht im Sinne von, naja gut, komm, dann kriegst du halt deinen Willen oder so. Und ich habe gemerkt, wenn ich das handwerklich und von der Haltung her eben ja schon professionalisiere oder auch zu etwas Selbstverständlichem mache, und das war damals wirklich im Rahmen des Verhandelns, da brauchst du das einfach auch handwerklich, dann bekomme ich ja für mich auch viel mehr raus und kann gleichzeitig in guter Beziehung bleiben. Also dieses, das ist kein Ausschlusskriterium mehr ist, dass ich in guter Beziehung sein kann und gut für Gruppe und auch für andere Menschen sorgen darf und gleichzeitig in aller Entschiedenheit und Klarheit auch das bekomme, was ich will. Und das fand ich großartig. Also es hat so eine Effizienz, weißt du, so. Und ich muss damit eben auch nicht mich zurücknehmen, sondern ich kann liebevoll klar sein, ne? So. Und ich kann immer sagen, ja, kann ich verstehen, dass das aus deiner Sicht so ist. Ne? Und will ich dich auch gar nicht abwerten. Und so, es kommt noch was dazu. Ne?
Also ich finde es großartig, denn ich empfinde das auch als einen riesen Mehrwert. Und irgendwie erlebe ich das auch hier und da und kenne das auch aus meinem eigenen Leben, dass es irgendwie so wie so eine Art Legende oder so eine Idee gibt, dass eben dieses mit jemandem sich zu einigen nur geht, ohne dass ich meins mit dazulege oder dass im Konflikt sein miteinander auch immer bedeutet, dass man sich da zurücknehmen muss oder dass es um ein Verlieren geht auf irgendeiner Seite. Und ich liebe das sehr, dass diese Erfahrung mit, ich sage jetzt mal, richtigem Handwerkszeug oder auch Raum und eben auch der richtigen Präsenz in einer Beratung dazu führen kann, dass ein Verstehen, ein Hören wie zu einer Art gemeinsamen Lösung führen kann. Das scheint wie so ein Geheimnis zu sein, kommt mir manchmal so vor, ne? Und trotzdem bin ich da auch immer wieder neu auf Entdeckungsreise mit Menschen. Ne? Kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Und das hat ja auch was Unsicheres. Ich bin gerade selber unsicher, wo die Reise hingeht oder so.
Absolut.
Finde ich super spannend. Ich habe von dir im Vorgespräch hast du gesagt, dass du auch einen Meilenstein auf dieser Reise des Präsenzlernens oder Präsenzentdeckens über Gerald Hütter gemacht hast und wollte dich gerne fragen, inwieweit das da noch mit reingespielt hast. Also für die Leute, die es nicht wissen, Gerald Hütter hat uns gelehrt, so sage ich jetzt mal, dass Einladen, Inspirieren, Ermutigen besser klappt als Belehren, Bekehren und das dritte B habe ich vergessen.
Beschweren,
so, da war genau. Ich schon fast. Genau. Inwieweit hat dich das inspiriert oder mit da reingespielt?
Ich glaube, das hat auch wieder diese Welten verbunden. Also dieses, ich möchte in guter Beziehung sein mit Menschen, weil dann auch alle in ihrer besten Version oder in ihrer Kraft da sitzen können. Wenn ich Menschen habe, die Angst haben, die Sorgen haben, die dann so, und wenn ich dann auch noch sage, so, du musst jetzt aber, und wenn du das nicht tust, dann verstärke ich. Und was ich bei Gerald Hüther einfach immer wieder, und ich meine, es ist ja jetzt auch einfach, ein anderer ganz toller, Gunther Schmidt, sagt immer, gäbe es die Neurowissenschaften noch nicht, wir müssten sie glatt erfinden, weil sie uns ja auch zeigen, dass wir so funktionieren. Also das ist ja jetzt keine weichgespülte, esoterische, ganzheitliche, was ja manchmal so abgewertet wird, sondern wir wissen inzwischen, dass wir einfach neurowissenschaftlich funktionieren, wie wir funktionieren. Und wenn wir nicht in Kohärenz sind, also wenn bei uns Unstimmigkeiten sind, dann sind wir nicht in unserer besten Version. Mhm. Und in unserer besten Version sind wir eben nur, wenn wir in Sicherheit sind. Und wenn wir auch unsere verschiedenen Ebenen gut sortiert haben. Und da finde ich das Einladen, Ermutigen, also Einladen, Inspirieren, Ermutigen von Gerald Hütter immer wieder eine wunderbare, auch so schön pragmatisch greifbare, ne? Also ich kann ja sagen, ich kann das ja mit einer, also es macht viel mehr auf Beziehungsebene möglich, als wenn ich so in dieses, ich kann mir ein ganz kurzes Beispiel aus meinem inneren Team. Also mein inneres Team ist sehr illuster besetzt.
Ja.
Ich weiß auch nicht, da sind wir wahrscheinlich wieder beim theoretisch sportlich. Es ist eine Fußballmannschaft. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich hatte immer so eine Fräulein Rottenmeier im inneren Team. Und die war eher so belehren, bekehren, beschweren. Ne? Du musst dich anstrengen, du musst fleißig sein, geh drüber. Und das kannst du jetzt nicht machen. Was sollen die Leute über dich denken und so. Ne? Also die war schon recht fest installiert, ohne dass ich die jemals freiwillig gewählt habe. Aber die hat mich auch, ne? Also die hat mich auch zu guten Ergebnissen gebracht. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer schlecht war, aber ich fand die doof, weil die mir immer Druck gemacht hat oder ich mir immer habe Druck machen lassen, ist natürlich inneres Team. Da wäre nicht so mit die hat, also ich habe. Und die habe ich irgendwann auf die Ersatzbank und jetzt sitzt sie auch auf der Tribüne gepackt und habe mir so eine junge, also auch so eine freie Spielerin reingeholt, die nennt sich Miss Self Accountability, das ist so eine Selbstverbindlichkeit, die aus einer ganz anderen Haltung kommt, die Dinge möglich macht, weil sie mir gut tun. Das heißt, gleichwohl sind wir wieder beim, was das heute so eine sportliche Unterhaltung wird, wer hätte das gedacht?
Ja.
Also die sagt dann halt, pass auf, du kannst dir jetzt überlegen, ob du heute Morgen zum Schwimmen gehst oder nicht. Die sagt nicht, du musst jetzt immer schwimmen gehen, weil sonst so. Und erinnert mich dann an so langfristige Dinge und wie gut ich mich danach fühle und all sowas. Und das kommt aber aus einer anderen Quelle. Und das finde ich eben bei diesem, was Gerald da reinbringt. Das eine ist immer wieder dieses Einladen und diese auch Erinnernde, wofür tust du es? Also auch sich selber in einer liebevollen Art und Weise oder auch andere Menschen in einer liebevollen Art und Weise betrachten, was meiner Beziehungsebene wohl tut. Und es ist gleichzeitig in größter Effizienz für unsere Arbeitsfähigkeit viel, viel sinnvoller. Weil wir wissen, dass wenn wir in der Drucksituation sind, in ich kann nicht mehr, dass wir dann einfach nicht, dann wird es nicht so gut. Und das finde ich an Gerald Hüther immer wieder faszinierend, wie klar er uns da auch aufzeigt, was der Schlüssel ist. Ne? Nur kennen heißt nicht können, aber es ist immer wieder eben ein Impuls.
Ja. Also ich bin davon auch zutiefst überzeugt und ich buchstabiere das auch gerade durch, in Trainings, wo es um emotionale Intelligenz geht und zu lernen, dass ein Ermutigen und Einladen oder gemeinsam aufs Problem schauen schon den Unterschied macht, wenn ich den Stuhl verrücke von gegenüber zu nebeneinander und das zu spüren und so. Und trotzdem kenne ich Leute, die dem nicht trauen und die dann sagen, ja, okay, aber wie würde das denn jetzt laufen? Und das frage ich mal dich, wenn jetzt jemand in einem Training sitzt und du möchtest die Leute einladen, mit in einen Prozess einzusteigen und da ist jemand, der sagt, ne, also das halte ich hier alles nicht für sinnvoll. Was machst du? Also was in Verbindung mit Präsenz, was ist dann deine Vorgehensweise?
Also erstmal ist das wirklich so ein radikales Mitfühlen, ne? Also und ein großes Dankbarsein, dass er sich überhaupt traut, das in so einer Situation und in so einer Runde auch so klar zu sagen, weil das machen ja auch viele nicht. Also schwieriger finde ich eher noch den Umgang, die das innerlich machen und die dann aber so aussteigen, halt aus innerlich aussteigen und äußerlich aber dann da sind, ne? So, und ich meine, das ist dann natürlich auch für Gruppe nochmal auszuhalten, aber was mache ich? Ich würde wahrscheinlich wirklich sicherstellen, dass ich ihn da richtig verstanden habe, so auch im Sinne von Nachvollziehbarkeit. Auch für sie ist das jetzt hier kein Setting, was für sie irgendwie erfolgsversprechend ist, also wieder die berühmte Verständnisquittung, ne? Und dann mal hören, was kommt. Und häufig kommt dann was, wo man sagt, ah, okay, ja gut, das wäre auch ein Missverständnis, weil dazu kommen wir gleich oder so. Können Sie ja für sich entscheiden, ob Sie bis dahin nochmal bleiben möchten oder ob Sie jetzt schon sagen, das ist für Sie nicht. Ich glaube, der Rest der Gruppe ist einverstanden damit, dass wir so weitermachen. Das ist ja immer so ein schmaler Grat, ne? Also, weil wir bieten ja schon als Facilitator auch Interventionen an, die aus Routinen rausreißen, und das ist ja schon strukturell gewalttätig. Nur ab irgendeinem Moment brauchen wir ja diese Resonanzen und auch dieses Neue. Und wenn dann aber Störungen aufkommt, dann ist so wie früher in der Mediation, also unsere Ausbildung hat immer gesagt, so hurra, ein Konflikt, oder da dann hurra, eine Störung, ne? Also großartig, hier wird was sichtbar, weil hier passiert ja gerade was. Und ganz häufig sind das dann die Menschen, die am Ende sagen, krass, hätte ich nicht gedacht, aber es war wirklich hilfreich. Ne? Ja, dank Ihnen, weil Sie am Anfang auch, oder weil du am Anfang auch gesagt hast, was dich daran stört, weil wenn du das gesagt hast, sei dir sicher, in der Gruppe war es bestimmt noch 4-5 Mal leise gedacht, und danke, dass du deine Stimme für warst, weil so konnten wir damit arbeiten. Also das einfach auch in dieser Selbstverständlichkeit zu nehmen und es dann, und das hat dann wieder was mit auch, du bist dein eigenes und wichtigstes Tool, das nicht persönlich zu nehmen, so nach dem Motto, der findet mich jetzt doof und der findet das, was ich hier mitbringe, doof. Ja, das mag sein, dass er das auf mich projiziert, aber ich habe ihm ja nichts getan. Ich komme da ja mit bester Absicht und meistens auch, also das darf ich behaupten, gut vorbereitet, auch wenn wir ja immer bereit sind, das kennst du wahrscheinlich auch, alles radikal über den Haufen zu werfen, was wir vorbereitet haben, wenn was anderes dran ist, und gleichzeitig kommen wir ja vorbereitet. Und dann, wenn da so von Minute eins was ist, letztens hatte ich jemanden, also arbeite gerne im Kreis, wie du ja auch, und das, und dann kam der, ach, sagt, da sind wir hier bei den anonymen Alkoholikern. Ich denke mir, super, können wir mitarbeiten, ne? So, also, und dann habe ich zuerst gedacht, er machte dann so den Einstiegssatz, oder Kindergarten kommt ganz oft, ne? Oder so. Und dann denke ich immer so, ja, ist vielleicht auch mal Zeit. Also, das auch das in so einer Selbstverständlichkeit, ne? Und da kommt jetzt von Gunther Schmidt nochmal was dazu aus dem Hypnosystemischen, immer eine Produktinfo zu geben. Also warum mache ich das? Warum biete ich das an? Also um es wirklich weiterhin als Einladung, Ermutigung und Inspiration zu halten, weil es ist ja immer ein Experiment, auf das sich dann Menschen einlassen oder eben nicht einlassen. So, und wenn ich das dann beschreibe, so im Sinne von, ist ja vielleicht auch erstmal ein bisschen seltsam, dass wir hier alle im Kreis sitzen und dann können wir auch noch in der Mitte stehen und ich zünd ja auch öfter noch eine Kerze an, ne? Also jetzt müsste ganz hart sein. Und also auch im Unternehmenskontext, also in DAX-notierten, ne? Also jetzt nicht nur in sage ich jetzt mal, anderen Kontexten. Und wenn es der Feuermelder erlaubt. Also das, so, ich schweife ab, ich komme wieder zurück. Ja. Und dann aber auch zu erklären, dass das eben aus einem Grund ist, ne? Dass wir im Kreis sitzen oder weil die Einladung ist, sich mal wirklich auch anders in einem anderen Setting zu setzen, dass das archetypisch in uns drinsteckt. Ne? Wir haben immer schon ums Feuer gesessen und gelernt und da gemeinsam uns die wichtigsten Geschichten des Tages erzählten. Auch heute noch enden die besten Partys wo? In der Küche, ne? Um die moderne Feuerstelle. Also das steckt in uns drin. Und wenn du so Sachen mit Bedeutung auflädst und nicht so nach dem Motto, ah, die Tante will jetzt, dass wir hier im Kreis sitzen und gleich irgendwelche Lieder singen. Nee, das braucht ja eine Aufladung, es muss ja einen Nutzen haben. Mhm. Und der will erklärt werden. Also das braucht es dann auch. Ne? Also es ist dann nicht nur so im Sinne von, ah, dir geht's nicht gut damit, lass mal verstehen, warum nicht, sondern, ah, guck, ich habe dir den Nutzen davon noch nicht verständlich gemacht. Ja, stimmt, das liegt auch bei mir als Verantwortung, hast du recht, danke für den Hinweis. Ist eine gute Gelegenheit, das mal zu tun. Hilft dir das? Können wir so weitermachen oder brauchst du noch was? Also cool. Auch in so einer Selbstverständlichkeit.
Ja. Was war deine erste Reaktion, als der Mensch dann gesagt hat, bei den anonymen Alkoholikern, so, weißt du es noch?
Dass ich gesagt, also er hat gesagt, wie heißt denn der Anspruch, der erste Satz nochmal, weil ich bin, ich glaube, er hat gesagt, ich bin, ich weiß nicht mehr, Holger und
ach so, ja, ja.
Ich, weißt du, so diesen Einstiegssatz.
Mein Name ist Holger.
Und dann, und ich genau, und dann habe ich, glaube ich, eingesetzt im so, ja, und ich bin Andrea und ich sitze ja auch so irgendwie so. Und dann haben wir nachher noch so gelacht. also ich habe das erstmal gelassen, ne? Und dann haben wir nachher noch so gelacht, weil ich dann gesagt, ach so, das ist dein echter Name. Ich dachte, du wärst eben total im Schauspiel gewesen. Nein, nein, sagt er. Und dann hab ich, glaube ich, noch gesagt, ach so, aber nur der Teil, oder? Also weißt, wir haben dann so damit rumgespielt.
Schön, und, ja, ja, schön.
Und das war okay, das war auch für ihn okay, weil das ist ja erstmal auch eine Kompensation, behaupte ich jetzt mal, im Umgang mit so einer fremden Situation. Ne? Mhm. Und auch ein unheimlicher Vertrauensvorschuss, wenn jemand damit versucht, humorvoll umzugehen.
Ne? Ja, schön.
Und in der gleichen Runde, das war aber auch ein Handwerker dann noch dabei, Sigi, und der sagte dann irgendwann nach, also auch erst am nächsten Tag, sagte dann, boah, Andrea, jetzt habe ich erst begriffen, also der war so ein bisschen, jetzt habe ich das erst begriffen, warum wir hier so eine Mitte haben, weil das sind ja die jungen Menschen, um die wir uns kümmern und auf die wollen wir uns fokussieren. Und in dem Moment war der ganze Kreis ruhig. Ach, cool. Und das war so einer dieser Momente, wo du denkst, ja, kannst du noch so viel vorher erklären, warum wir da im Kreis sitzen, aber das ist der Moment, wo es alle erlebt und erfahren haben, ne?
Cool, cool. Also mir fällt dazu ein, in der Transaktionsanalyse gibt es den Begriff des freien Kindes. Das ist ein Teil der Ich-Struktur. Und häufig sind solche humoristischen Bemerkungen eben eigentlich eine Einladung. Wir verstehen sie aber als Angriff oder als Beleidigung. Aber es ist eigentlich eine Einladung zu spielen. Und Humor ist zum Beispiel eine Spielart. Und da mitzugehen, finde ich ein ganz cooles Tool als Trainer, zu sagen, ja gut, machen wir. Also ich kann über mich lachen, ich kann über das hier lachen sozusagen. Ich kann verstehen, dass man das lustig findet, um dann eine Überleitung zu kriegen, zu sagen, aber da steckt auch was hinter. Und da habe ich mir wirklich was überlegt. So. Und dann wieder in einen anderen Anteil zu kommen, der ein bisschen erwachsener ist, um den es dann gehen soll, finde ich eine ganz coole Strategie. Was genau machst du denn, wenn du selber innerlich eine Unsicherheit spürst oder getriggert bist? Also was ja auch eine Unsicherheit sein kann, aber das stelle ich mir nochmal als eine Herausforderung vor. Da gibt es jemanden, der eine Rückmeldung hat, Kritik, Konflikt, was auch immer, und du spürst bei dir selber eine Unsicherheit. Inwieweit bist du dann präsent?
Das Schöne ist, dass ich meistens in Kontexten bin, wo ich, wenn diese Unsicherheit kommt, behaupte inzwischen zu wissen, dass ich die entweder von jemand anderem spüre oder aber, dass ich mir wirklich relativ schnell denke, naja, aber du hast ja dein Bestes gegeben, dir kann niemand was. Also ich habe ja nicht, also weißt du, ich, selbst wenn ich mal daneben liege, was ja nun wirklich sein kann, habe ich ja in bester Absicht. Also ich bin da wirklich nett mit mir. Und das kann ich auch sagen. Also ich sage wirklich ab und zu, naja, ich habe mir echt was dabei gedacht bei dieser Fragestellung, aber ich merke gerade, für euch ist sie ja mal überhaupt nicht hilfreich. Ja. So. Und dann, was du gerade auch schon gesagt hast, dann lachen wir. Ne? Mhm. Oder dann nehmen wir aber auch dieses persönlich Vorwerfbare, was dann vielleicht andere auf mich projiziert haben oder was ich dann, wenn ich da wirklich in Unsicherheit käme, dann auch auf mich angewendet hätte, so nach dem Motto, oh, du hast aber was falsch gemacht und so. Und oder aber ich sage, Leute, ich bin gerade selber ein bisschen unsicher, weil ich gar nicht weiß, ob das jetzt für die Gruppe hier noch, lass mal eine Runde dazu machen, wo sind wir hier? Weil einer der großen, also für mich auch so ein handwerklicher und haltungsmäßiger Gamechanger ist, wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität. Also wer bin ich, wenn ich da von außen reinkomme, das kennst du ja von dir auch, klar, wir bringen Impulse mit, wir bringen Erfahrungen mit und gleichzeitig sind ja die Leute in ihrer Kompetenz, also in ihrer Kompetenz, und die wissen doch am besten, was sie auch gerade beschäftigt. Also auch wenn mir vorher vielleicht ein, zwei Menschen das zusammengefasst haben und ich behaupte, wir haben eine schnelle Auffassungsgabe, wir sind ja gar nicht in den Dynamiken drin. Ne? Und das Das tue ich dann. Ne? Und dank deiner Frage merke ich gerade, boah, da bin ich jetzt aber sogar glatt ein bisschen stolz auf mich, dass das seltener und seltener geworden ist, dass ich das bei mir suche. Mhm. Also dass es dann eher so ist, dass ich denke, okay, jetzt lass mal aber schnell kreativ werden, wie das für euch hilfreicher werden kann. Ich hätte noch was im Angebot oder sagt mir mal kurz, ne? Helft mir mal weiter.
Ja, ich höre auch raus, du bist jemand, der bereit ist, das auch zu öffnen. Ich finde, das ist auch ein das ist eine Fähigkeit und auch das, da braucht es ein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne, dass man sich seiner selbst bewusst ist und natürlich auch ein bisschen Mut zu sagen, ey Leute, ich bin jetzt gerade selber unsicher, weil in Trainerkontexten oder auch wenn es um Business geht oder so häufig ja das große Bild ist, da ist jemand, der alles weiß, alles kann und so und dann da hinzugehen und zu sagen, ah, jetzt bin ich gerade aber selber unsicher, hat eigentlich eine Stärke, glaube ich, also es ist meine Überzeugung, aber häufig ist es eben als Stereotyp nicht gegeben oder wirkt auch dann neu auf Leute und irritierend oder so. Finde ich aber wirklich eine ganz, ganz schöne Eigenschaft, die mich auch sofort einlädt, jemandem zu vertrauen, wenn ich merke, ach, da ist jemand bereit, auch sich verletzlich zu machen und so. Und das ist ja auch was ganz, ganz tief Menschliches. Ich mache mich verletzlich und jetzt siehst du das und eigentlich ist es eine Einladung, guck mal, du kannst das eigentlich auch sozusagen so, ne? Also in uns Menschen ist es ja so, Rücken an Rücken liegen zum Beispiel, ist sowas. Mhm. So, ja, das ist das, da kann man das vielleicht nachvollziehen und so, ne? Ja, also hört sich, finde ich, sehr danach an, dass du gelernt hast, zu sagen, ich teile mit euch meine Unsicherheit in dem Bewusstsein, dass daraus was Schönes entstehen kann. So.
Genau. Und was dann häufig gar nicht als, das hast du ja gerade auch so für mich wundervoll ins Wort gebracht, dass das eben nicht als Schwäche wahrgenommen wird. Also, dass das eine Stärke sein kann, ne? Sich in dieser Verletzlichkeit zu zeigen oder auch da ist Humor immer ganz, also ich glaube, ich könnte auch gut sowas formulieren wie, ich fand, es war eine Spitzenidee, aber ich glaube, ich finde das gar nicht. Ich sollte mal was anderes machen. Also weißt du, so auch in diesem, Leute, ich bin hier echt mit was Coolem angereist, aber wenn das für euch, also auch in dieser radikalen Bereitschaft, das jederzeit zu eurem zu machen, weil dafür bin ich ja da. Ne? Nicht bei allem, weil so, also wenn jetzt eine Runde 3 Stunden lang dasselbe Thema bespricht, da ist schon meine Aufgabe auch zu sagen, ich will nur sagen, wir haben nur noch 2 Stunden, also wir können so weitermachen, aber es hat halt Konsequenzen. Ne? Also dann müssen wir halt, sagt mal an, wie ihr das wollt, weil sonst würde ich es jetzt hier auch ein Stück weit abkürzen und würde darauf vertrauen, dass wir bla 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 bla. Also ich habe ja schon auch Aufgabe, ne? Aber wenn ich eben merke, dass ich bringe nicht alle Antworten mit. Ich finde sowieso, dass uns gut steht, wenn wir mehr mit Fragen kommen.
Ja, also ich spüre auch schon so ein Mindset dahinter, was ich, wie gesagt, das teilen wir, glaube ich, miteinander. Trotzdem nochmal die Frage, wie gehst du denn um oder wie intervenierst du bei sehr dominanten Persönlichkeiten oder ganz stillen Gruppen?
Meistens auch, also ich merke gerade, dass ich das häufig über so einen, ich behaupte liebevollen Humor, jetzt müsste man mal die Gruppen fragen, ob die das auch so empfinden, aber wir lachen häufig dann darüber, dass ich sage, na gut, ihr zeichnet euch ja jetzt auch nicht gerade durch Redefluss aus, ne, so, ist das, was haltet ihr denn davon, und dann mache ich ein Angebot, ne, was haltet ihr denn davon, wenn wir mal eine Runde dazu machen, und ich stelle eine ganz konkrete Frage, damit es hilfreicher wird, also einfacher wird zu antworten. Und dann vielleicht nehmen wir uns 1-2 Minuten, dass wir drüber nachdenken, und machen mal eine Runde dazu. Einfach mal, damit ihr auch, damit wir hören, was so alles im Raum ist. So, das wäre so die stille Runde. Ich bin sowieso ein großer Freund davon, Runden zu machen, weil wir sonst ja immer in der Routine sind, dass diejenigen, die gerne und gut auch vor größeren Gruppen sprechen, die größten Redeanteile haben. Und da ist oft so viel Wissen noch im Raum, was dann einfach nicht hörbar wird, und das ist schade, ne? Und dominante Persönlichkeiten, die mit denen, also klar, wenn die jetzt, also hatte ich gestern erst noch bei einem Workshop, wo ich gesagt habe, naja, also Also wo wir wirklich gesagt haben, sie haben aber auch ein Talent, hier immer wieder sich dazwischen zu pfuschen. Also auch, aber auch in so einer, ich meine das dann ernst.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich kann das auch so, ich kann das wirklich auch, wenn das Wort Wertschätzung ja langsam so ein Buzzword wird, aber ich kann das dann wirklich auch achten im Sinne von krass, der kämpft für seine Sache, der ist da und ne, fantastisch, wie er da immer, ne? Und es hatten sich noch drei andere gemeldet, beziehungsweise bei ihnen habe ich auch gesehen, dass sie gerne mal was dazu sagen. So. Also das auch so mit so einem Augenzwinkern, aber in so einer, ist völlig okay und wollen sie das wirklich so weiter handhaben? Mhm. Und ich glaube auch, das gibt so eine größere Selbstverständlichkeit für Gruppe, weil die kennen sich ja schon, ne? Also die wissen ja dann und dann also er kam jetzt danach auch und sagte so, ja, ich weiß, ich habe manchmal, ist es, ja, aber macht doch Spaß, sich darüber auszutauschen. Sagt er, ja, genau, das macht Spaß. Und so, und es ist ja dann auch Aufgabe der anderen, sich da mit einzubringen. Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ne? Also, und handwerklich habe ich vorher halt immer, also Praktiken des Gelingens oder wie du sie immer nennen möchtest. Mhm. Also ich bin kein großer Freund davon, dass man vorher vereinbart, sich gegenseitig ausreden zu lassen, weil dann brauchst du nur einen Vierredner im Raum und dann hast du den Salat. Und sondern dass es eben auch da wieder in dieser geteilten Verantwortung von Anfang an zu sagen ist, pass auf, wir achten drauf, ne? Aber auch, es gibt Leute, die denken laut beim Sprechen und das hilft dann ja auch.
Ja.
Und wir achten ein bisschen darauf, ne? So im Sinne von, weil dann kam die Nächste, die sagte, ich bin dafür, dass wir die Redebeiträge kurz halten. Das ist ja genauso wenig hilfreich, weil die guten Sachen kommen ja manchmal erst im fünften, sechsten Satz. Ne? Oder wenn du nochmal, also das sind auch so vermeintliche Regelungen, die wir uns da im Alltag geben, die dann auch nicht helfen und die dann solche Routinen eher stärken. Ne?
Es ist
dominante Menschen sind häufig auch welche, die vielleicht noch nicht das Gespür gehabt haben, Gefühl gehabt haben, dass sie auch wirklich gehört wurden mit dem, was sie zu sagen haben. Ne?
Ja, und also emotional intelligent darauf geschaut, habe ich häufig so Modelle und so auch Fragestellungen vor Augen, sich zu fragen, was ist denn der Grund dafür, dass jemand besonders viel, besonders laut oder was auch immer redet? Und auch dahinter steckt ein Bedürfnis. Und in dem Sinne, es erstmal wertzuschätzen, hilft dann in so eine Selbstreflexion zu gehen, weil ansonsten ist das Bedürfnis nach wie vor da. Aber genau das meine ich mit dieser Präsenz, dann finde ich grandios zu sagen, erstmal wertschätze ich das so. Ne? Und das klingt, finde ich, verrückt. Also ich glaube, ich habe das immer noch, wenn ich dir zuhöre, dass ich dann so merke, funktioniert das wirklich? Aber ich habe letztens eine Situation erlebt, da war ich auch sehr stolz auf mich, wie ich reagiert habe. Es war nämlich auch so ein Intuitionsding. Da kam jemand in ein Training rein und sagte, dass das heute hier so stattfindet, passt mir überhaupt nicht. Das war noch bevor Hallo, weil ich heute Abend wollte ich eigentlich beim Spanisch sitzen. Und die verantwortliche Person, die mich auch eingeladen hatte, reagierte darauf und sagt, schön, dass du trotzdem da bist und so. Und eigentlich habe ich gedacht, das wäre jetzt abgefrühstückt. Und dann habe ich eine Check-in-Runde gemacht und ich habe eine grandiose Frage gestellt und alle haben auch gelacht. Und mein Tag ist gelaufen wie eine Süßigkeit und die wäre ne, Hanuta oder was auch immer. Und als er dran kam, da waren schon 20 Leute dran gewesen, sagte er, ja, hallo, ich bin der Bernd und ich will mal sagen, dass dieser Termin beim nächsten Mal ein anderer sein muss, weil sonst komme ich nicht zum Spanisch. Und ich habe so ad hoc irgendwie, ich war in so einem in so einer Energie drin, dass ich gedacht habe, so, ah, witzig, Bernd, du hast gar nicht meine Frage beantwortet, ne? Aber ist auch okay, haben wir auch mal gehört sozusagen, aber welche Süßigkeit wärst du denn jetzt? Also da auch so einen Humor reinzubringen und trotzdem habe ich in dem Moment gespürt, oh, ich konfrontiere jetzt auch, ne? Das ist mir nämlich auch oft bewusst. Aber auf so eine lustige Art und Weise, ohne ihn da jetzt bloßzustellen, sondern zu sagen, ich finde das jetzt hier wirklich lustig und das schießt jetzt nichts kaputt oder so. Aber ich habe auch schon gesehen, dass die anderen Leuten die Augen rollten und das dann zu integrieren. Und es hat funktioniert. Also es war wirklich so, dass es irgendwie so eine Aufmerksamkeit hat. Das war aber auch irgendwie locker und leicht und so. Und da merke ich immer, ich glaube mir manchmal selber nicht, dass das wirklich jetzt funktionieren könnte und macht dann eine andere Erfahrung. Das finde ich auch ganz, 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 ganz schön. Ganz cool. Du hast gesagt, oder beziehungsweise du hast aber noch etwas, das habe ich schon angekündigt und jetzt haben wir uns schon ganz viel über Präsenz unterhalten. Du hast einen Prozess vor kurzem durchlebt, eine Erfahrung gemacht, um selber nochmal, der sich selber sehr um Präsenz dreht. Du bist nämlich, du hast an einem Wettbewerb teilgenommen und hast gesagt, ich werde Germany's Next Speaker Star. Und da bin ich ja aufmerksam geworden auf dich, weil ich mich gefragt habe, was steckte dahinter? Also vielleicht zur Erklärung, es geht um einen Wettbewerb, wo es darum geht, als Sprecher zu punkten. So, habe ich richtig verstanden, ja. Erklär uns doch nochmal, was das war und wie das gelaufen ist.
Genau, das ist ein Rednerwettbewerb, der auch jährlich stattfindet. Und das ist so ein bisschen aufgezogen wie Germany's Next Superstar, ne? So, also in der Struktur. Das heißt, du wirst da gecastet und dann gibt's immer Publikum-Votes und Jury-Votes und dann kommst du von Runde auf Runde und ich bin tatsächlich ins Finale gekommen. Und wir sind da, ich glaube, mit rund 600 Leuten gestartet, die durch dieses Casting gekommen sind. So. Und bei mir war das ein Impuls. Eine Freundin von mir hatte im Jahr vorher teilgenommen. Dadurch kriegte ich diese Werbe-E-Mails. Ne? Das ist einfach auch ein sehr, sehr gut gemachtes Marketing. Konntest du auch auf vielen Ebenen gut lernen. Und dann habe ich gedacht, so. Und bei mir war es ausgelöst tatsächlich von dieser Lust, auch auf der Bühne zu stehen. Da durfte ich auch erstmal so ein bisschen reingucken, wo die denn herkommt, weil ich die schon auch, da war schon ein Teil in mir, der das auch so innerlich verurteilt hat, ne? So im Sinne von, pff, ne?
Ja.
Und was ich dann unter anderem gemerkt habe, ist, also dass das so gesamtgesellschaftliche, das beschäftigt uns ja, würde ich behaupten, alle. Ne? Mhm. Und ich denke mir dann immer, naja, wenn ich nichts direkt machen kann, dann muss ich irgendwo Einfluss nehmen. Und dann müsste ich eigentlich in die Politik gehen. Nein, möchte ich nicht. Oder aber ich müsste im Journalismus was tun. Nein, kann ich auch nicht, habe ich nicht gut gelernt. Ne? Und dann habe ich gedacht, aber so ganz ohne. Und dann habe ich so gemerkt, ach guck, Bühne könnte so ein Teil sein oder generell Sichtbarkeit, ne? Wo ich einfach mit dem, wo ich von überzeugt bin, das heißt ja überhaupt nicht in dem Anspruch auf Richtigkeit, aber wo ich halt einfach gute Erfahrungen gemacht habe und wo ich merke, oh, das fände ich persönlich schön, wenn die Welt das ein bisschen mehr hätte, das braucht mehr Sichtbarkeit. Und insofern war das, irgendwie kam das so und ich musste damals so ein 2-Minuten-Video aufnehmen. Und Abgabe war, ich glaube, 27. Dezember oder sowas. Natürlich habe ich am 27. Dezember um 17 Uhr dieses Video aufgenommen. Hinter mir war noch so ein total verwelkter, so eine Amaryllis. Also es war wirklich alles nicht optimal und das Licht war auch wackelig. Und ich bin also irgendwie dann selbst bei meinem besten Take auf 4 Minuten gekommen. Dann habe ich ein bisschen geschnitten und dann war ich bei 2 Minuten. Es war alles wirklich sehr handwerklich so, komm, ich mach einfach mal. Und dann ging das aber los. Da musste man irgendwie so im April, Mai, man dann Stimmen, also um weiterzukommen, Stimmen einsammeln für. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, jetzt hast du mitgemacht, jetzt machst du es auch richtig.
Ja.
So, und das war tatsächlich mit die anspruchsvolle Aufgabe, weil ich war ja gar nicht zufrieden mit diesem Video. Also mit der Message schon, aber mit allem, was so Quality-Anspruch oder so anging, überhaupt nicht. Und
konntest
ich
du dir
aber
das
trotzdem
frei aussuchen? Also welche Message das waren so?
Ja, also es musste irgendwas sein, wo ein Tipp drin war, 2 Minuten. Und es durfte kein Selbstvermarktungsvideo sein.
Okay.
Also es sollte schon eine inhaltliche Message haben.
Ja.
Also sowas.
Ja.
So. Und genau. Und dann habe ich, obwohl ich mit diesem Video so unzufrieden war, das hatte ich auch überhaupt nicht begriffen, dass das direkt auch mein Casting-Video, also ich dachte, das wäre nur um 14. Also ich habe viel mir auch erst im Gehen da erschlossen.
Ja.
Genau. Und dann habe ich ganz, ganz viele Menschen aktiviert und habe gesagt, so Leute, ich habe ganz oft gesagt, wählt einfach, ihr müsst euch das Video gar nicht angucken. Aber es ist ja häufig dann so, dass man anders drauf guckt von außen und als von innen. Also es fanden auch viele gut. Und dann bin ich in die Top 20 gekommen durch ganz viele Stimmen. Dann haben wir einen Live-Auftritt auf einer Bühne gehabt, wo wir dann auch nochmal 2 Minuten etwas pointierter diese Rede halten konnten. Nämlich in die Top 10 gekommen. Da durften wir 4 Minuten sprechen, nämlich ins Finale gekommen. Da durften wir 8 Minuten sprechen.
Oh.
Und das war, und jeweils aber immer wieder so Jury, klar, ne, da hast du jetzt nicht direkt einen Einfluss drauf. Und eben immer wieder Community auch aktivieren. Und dieses auch um Unterstützung bitten. Uiuiuiui. Das war ein Thema.
Warum war das denn ein Thema für dich?
Ja, das habe ich mich ja auch oft gefragt, weil ich habe ja so eine tolle Community, ne? Und es ist auch wirklich immer wieder, wenn mich Leute um Unterstützung fragen, wäre die erste, ne? Deshalb habe ich ja diese E-Mail überhaupt gekriegt, weil ich natürlich meine Freundin damals unterstützt habe. Und es hatte viel mit so den Anteilen zu tun mit, ja, jetzt was, also was denken die über dich, dass du jetzt auf die Bühne willst? Ist es hochwertig genug, dass diejenigen, die dich gut kennen, dich noch wiedererkennen? Für mich war tatsächlich auch Bühne, also ich bin ja jemand, der viel lieber andere Menschen auf Bühne stellt. Mhm. Und für mich war es tatsächlich auch ein schönes Projekt, aber wirklich auch in so einer Wertigkeit ein super spannendes Projekt. Wie kann ich denn auch als Keynote-Speakerin das beibehalten? Mhm. Also, dass ich eben nicht in das Belehrende, Bekehrende, Beschwerende komme und sage, was als falsch ist, sondern weiterhin in dem Einladen, Inspirieren, Ermutigen bleibe, weil es ja darum geht, auch liebevoll Menschen einzuladen, über sich nachzudenken. Ja. Und das dann aber auch in einer unterhaltsamen Art und tatsächlich auch, klar hast du Resonanz, wenn du dann auf der Bühne stehst, ne, im Sinne von, dass dann gelacht wird oder aber du das schon auch ein bisschen spürst und du bereitest es ja vorher vor. Also das sind ja auch viel gewähltere Worte. Also das haben die Leute zwar immer gesagt, möglichst frei, aber wenn ich in 2 Minuten irgendwie was auf den Punkt bringen soll, dann habe ich das vorbereitet heute. Also es ist bestimmt, also man kann das bestimmt üben über die Snippets und nicht jedes Wort war auswendig gelernt und es brauchte Anker, ne? Sonst war ich da zumindest mit meinem Handwerk noch nicht anders zu in der Lage. Und das war schon sehr, sehr spannend als Prozess. Ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, ich habe immer nur am Anfang gesagt, ja, Andrea, und die macht Facilitation und mag Menschen. Und ab der 2. Runde habe ich dann auch mal gesagt, ehemalige Juristin, lange im Unternehmen, also so mal ein paar Sachen, weil also mir alle Leute sagten, Andrea, sag doch mal, was du alles auch schon, also ich gehe immer davon aus, die Leute unterstellen schon, dass ich was weiß. Mhm. Ja, sagte mir aber dann jemand, es ist noch leichter, wenn du es dazu sagst. Okay, gut, ich war 10 Jahre im Unternehmen.
War das auch so eine falsche Bescheidenheit raus auch?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass auch in der Facilitation, also so sehr wir ja auch dazu sagen, wir sind unser wichtigstes Tool, aber es geht ja nie um uns, ne? So, sondern es geht ja immer um die Gruppe und andere in ihrer Schönheit leuchten zu lassen. Und wir dürfen dann gut für uns sorgen, dass wir dann so. Und das war, glaube ich, musste ich einfach mal kurz die Rolle wechseln. Mhm. Ne? So im Sinne von, vielleicht war es eine falsche Bescheidenheit. Das ist auch eine spannende Formulierung, müsste ich erstmal drüber nachdenken. Super cool.
Ja, ich glaube, dass das. Weil wir über Präsenz sprechen, ja, diese Auseinandersetzung und deine Antworten geben die ganze Zeit eigentlich so eine Einladung, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen, ne? Also im wahrsten Sinne selbstbewusst zu sein, selbstreflektiert da reinzugehen und eben, ich habe das so wahrgenommen in diesem Prozess, dass du hast gewirkt, also ich habe ja diese ganzen Gedanken, Hintergedanken gar nicht mitbekommen, da kannten wir es auch noch gar nicht, Und zu merken, dass dahinter eben auch ein Prozess jetzt bei dir stand oder so, erzählt mir davon, dass du wieso Anteile nochmal eingesammelt hast auch und zu sagen kann, ja, das zeige ich euch oder so gerade vom inneren Team gesprochen hast. Ich finde es ganz berührend zu sehen, dass du jemand bist, der seine eigene Reise jetzt erzählt. Ein inneres Team neu anzuordnen bedeutet ja immer auch durch Schmerzen hindurchzugehen, verabschieden, neu einladen, neu ausprobieren und so. Und das auf die Bühne zu bringen, halte ich für eine ganz, 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 ganz große Leistung und auch einfach ein mutiges sich zeigen. So. Und das finde ich irgendwie echt cool. Also großen Respekt.
Dankeschön. Es war auch wirklich, also ich habe da viel gelernt. Ne? Und das Spannende ist, für andere war dann schwierig, sich vor die vielen Menschen zu stellen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Ne? Ja. Ja, das waren ganz andere Dinge, wo ich wirklich dachte, krass, was geht denn hier ab?
Ja, das glaube ich. Wenn ich jetzt hier diesen Podcast höre und gerne lernen möchte, in dieser Art, so wie du das machst, präsent zu sein in der Gruppe, weil ich vielleicht selber Facilitator bin oder weil ich das kenne, vor Gruppen zu stehen und ich möchte das gerne so tun. Kannst du drei Dinge nennen, die mir helfen, präsenter zu sein oder in diesem Sinne mit mir verbunden zu sein? Was kann ich tun?
Das Erste, was mir einfällt, ist wirklich der liebevolle Blick auf mich selber. Mhm. Also mich nicht dafür verantwortlich zu machen, dass ich vielleicht in jemand anderem was auslöse.
Oh ja, cool.
Sehr achtsam zu sein, warum der andere mir das so sagt. Mhm. Das ist kein Widerspruch. Mhm. Hm? Und gleichzeitig zu wissen, das ist nichts, wo ich jetzt was verkehrt gemacht habe, sondern mhm. Es ist genau, ne, dieses berühmte Trust the Process, es ist genau richtig, dass das jetzt gerade passiert, weil mhm. der Mensch mich vielleicht auch braucht und ich da aber wirklich liebevoll mit mir bleibe. Mhm. Also mich nicht verurteile, ist das jetzt verkackt oder wie konntest du nur und dann vorsichtiger werde oder so. Also das wäre das Erste, was mir einfällt. Das Zweite ist, tatsächlich gut für mich zu sorgen. Mhm. Also das sind jetzt also egoistische Kisten, aber ich glaube wirklich, dass das Relevante ist.
Ja.
Also in aller Achtung und Wertschätzung für mein Gegenüber braucht es mich aber in meiner besten Verfasstheit. Mhm. Wenn ich... ich weiß gar nicht, ob ich da Beispiele habe, wie und ob ich es anders gemacht habe, aber dieses eine Pause zu machen, wenn es nicht mehr geht, so klar gehe ich mal drüber, wenn ich merke, für die Gruppe ist es jetzt, aber nicht lange. Mhm. Mhm. Und ich, also auch das ist jetzt vielleicht etwas, aber ich ziehe mir was Schönes an. Ich bin ordentlich da. Ich bin auch so da, dass ich gut für mich sorge. Mhm. So. Und eine dritte Sache, die vielleicht etwas auch greifbarer ist, ich bin gut vorbereitet. Mhm. Nicht, um das dann genauso durchzuziehen, sondern auch für mich eine Sicherheit zu haben.
Ah, ja.
Also im Sinne von, ich habe immer eine sehr klare Intention mit dabei, die ich im Idealfall vorher natürlich mit Gruppe und allen, also die habe ich ja nicht mitgebracht, mhm. aber ich kann halt dadurch in der Klarheit da sein. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt hilfreiche Antworten sind im Sinne von, dass die direkt so umsetzbar sind, aber das sind die mir jetzt kommen.
Mhm. ich finde es... Das ist ja die Frage, wer das hier mitnehmen kann. Und das könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr da vielleicht noch an Anschlussfragen habt oder inwieweit das hilfreich war. Das würde mich auch interessieren. Und ich glaube, gerade der Punkt gute Vorbereitung, da würde ich jetzt am liebsten wissen wollen, okay, was ist das sozusagen? Aber das können wir vielleicht auch noch mal wann anders vertiefen. Ich mag den ersten Punkt auch schon total gerne, weil ich glaube, das ist so ein Prozess, der braucht ein bisschen was, sich da selbst ernst zu nehmen, nicht in irgendeiner Rolle allein unterwegs zu sein, sondern mich mit dieser Rolle zu verbinden und auch zu identifizieren und dass das eine starke Präsenz dann gibt, das glaube ich sofort, aber der Weg dahin, das ist nicht leicht und so, also nicht immer schwer, das will ich damit auch nicht sagen, aber nicht leicht im Sinne von, das kostet mich auch was, mich selbst zu entdecken, es kostet mich auch was, mich mit mir, meinen Unsicherheiten auseinanderzusetzen oder so. Aber ich finde es auch ganz schön, dass du gesagt hast, ein liebevoller Blick auf mich selbst bedeutet ja auch zu sagen, alles, was da ist, auch an Unsicherheit, vielleicht auch an Träger oder halt eben auch an Sicherheit und auch an Erfahrung, wie du gesagt hast, was du bei Jeremy's Next Speaker Star gelernt hast, einzubringen und zu sagen, das biete ich euch jetzt an. Wie cool, dass wir alle zusammenkommen. So, ne? Also das finde ich irgendwie einen ganz, 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 ganz coolen Gedanken. So.
Danke.
Ja, Andrea, ich würde mit dir gerne noch zum Abschluss in meine kleine Abschlussrubrik gehen. Und zwar sind das drei Fragen zum Schluss, wenn du Lust hast. Und zwar ist das die Rubrik Bevor du gehst. Bevor du gehst, was macht dich gerade stolz?
Dass ich neben meinem laufenden Geschäft, was eben Facilitation, Beratung und Co. ist, jetzt gerade noch so nonchalant einen Online-Kurs launche, wo ich die Website mit Claude erstellt habe, wo ich das irgendwie auf meinen Website-Dings gebracht habe. Also, dass ich so diese vielen Bälle in der Luft halten kann. Mhm. Und das in so einer Fülle machen darf und das aber auch kann.
Cool.
Also genau. Ja.
Schön.
Ja.
Bevor du gehst, womit willst du mich herausfordern?
Das ist für mich ein anspruchsvoller Begriff, weil ich weiß gar nicht, ob ich Menschen herausfordere. Ich würde sagen, lieber Dennis, es ist schon so viel da. Glaubst ein bisschen mehr.
Okay, danke. Bevor du gehst, was inspiriert dich sehr?
Gespräche wie diese.
Mhm.
Menschen, die... ich empfinde uns da gemeinsam unterwegs sein, in die Welt rausgehen und auf eine Art und Weise wirken, die vielleicht nicht immer so handfest ist, wie sich das der ein oder andere gerne begreiflicher wünschen würde, die aber für einen unglaublichen Unterschied sorgen. Und unglaublich streichig, für einen spürbaren Unterschied sorgen.
Cool. Ja, lieber Andrea, ich danke dir sehr, 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 dass du hier im Podcast warst. Ich habe während unseres Gesprächs die ganze Zeit gedacht, es erinnert mich an ein Modell aus der Transaktionsanalyse, das ist meine Sprache und das kennt man wahrscheinlich oder viele Leute wahrscheinlich auch. Und das heißt, das Modell 4 Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay. Und da auf allen Seiten zu üben, sich einzufühlen und das kommt mir als Haltung entgegen und ich finde das ganz, ganz wundervoll. Ich freue mich sehr, dass wir uns mehr und mehr kennenlernen und bin gespannt, was die Zukunft bringt und danke dir für all deine Insights, aber auch das Herzteilen heute hier. Wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einen wundervollen Tag und sage mal Tschüss.
Ich danke dir so sehr für das, was du mir möglich gemacht hast mit diesem Gespräch. Echt ganz, ganz zauberhaft. Danke.
Gerne. Bis dann. Ciao.
Tschüss.